Instagram, Instagram, Instagram.
Thank you.
Moi, je mange de la bouse de vache. Il y a bien du pain blanc, mais c'est pour le patron. Moi, je bois de la pisse de vache. Il y a bien du vin blanc, mais c'est pour le patron.
Moi.
Oost-Berlijn. Het is natuurlijk heel erg mode om naar West-Berlijn te gaan en om daar eens te kijken hoe het allemaal gaat. Over Oost-Berlijn weten heel weinig mensen weten daarvan. We hebben nu eens iemand daar wat over laten vertellen. Het is wel in het Duits. Ik hoop dat iedereen Duits verstaat. En dan moet je maar over een half uur de radio weer aanzetten.
Thank you.
het was een film van Oost-Berlin. Wie man daar woont und auf auch in Standplätzen gibt und so was.
Naja, für mich ist Berlin, da gibt es einen Gesamteindruck für mich. Ich bin aus Berlin und habe früher in Ost-Berlin gewohnt und wohne jetzt in West-Berlin. Und eins ist dabei gleich geblieben, das ist nämlich die Wohnungsnot. Sowohl in Ost-Berlin als auch in West-Berlin haben die Leute Schwierigkeiten, eine Wohnung zu bekommen. Bloß die Akzente, die haben sich stark verschoben. In Kreuzberg, wo ich jetzt wohne, gibt es die sogenannten Instandbesetzungen, dass eben Leute sich dort in Wohnungen, die zu Spekulationszwecken leer stehen, reinsetzen und dort die wieder in Ordnung bringen. Das ist ein sehr schönes Wort im Deutschen, die Instandbesetzung. Also man besetzt das Haus nicht nur, sondern man setzt es in Stand. Man macht es wieder bewohnbar für Leute. Und das hat eben verschiedene Aspekte. Einmal den, dass die Leute wirklich Wohnraum kriegen, den sie vorher nicht hatten. Mhm. Und zum anderen, dass das Stadtbild, das Charakteristikum von Kreuzberg beispielsweise dadurch erhalten bleibt und nicht zerstört wird, indem dort solche Betonwüsten errichtet werden.
Yeah.
Um nochmal auf den Unterschied zu Ost-Berlin zu kommen. In Ost-Berlin ist das Problem auch so, dass mehr Leute eine Wohnung suchen, als dass Wohnungen zur Verfügung stehen. Bloß die Regelmechanismen, die sind ganz andere. Wenn sich in West-Berlin und wohl auch hier in Holland die Sache über die Miete vielfach regelt, so ist das in Ost-Berlin anders. Dort sind die Mieten staatlich gestützt und liegen sehr tief. Trotzdem ändert das nichts an der Misere, dass mehr Leute da sind, die eine Wohnung haben wollen, als Wohnungen zur Verfügung stehen. Und da setzt dann die Wohnraumlenkung ein. Die Leute, die bekommen Wohnraum zugewiesen und der wird zugewiesen nach der Bedürftigkeit. Das heißt, wie viele Leute sind da und danach wird dann der Wohnraum berechnet. In der Regel stehen dann zwei Personen, zwei Zimmer zur Verfügung. Aber da überhaupt keine Wohnungen da sind, angesichts der vielen Wohnanträge, muss man erstmal auf Wartelisten und dann bekommt eine junge Ehe beispielsweise nicht etwa die Wohnung, die ihnen zusteht sofort, sondern sie müssen erst warten, haben gar keine Wohnung und bekommen dann nach einem Jahr eine Einzimmerwohnung. Und der Antrag läuft dann aber weiter und dann bekommen sie nach zwei oder mehr Jahren eine Zweizimmerwohnung. Dann ist aber meist schon ein Kind da, sodass sie schon wieder in eine Wohnung einziehen, die eigentlich zu klein ist für ihre Bedürfnisse. Sodass sie sofort wieder einen Antrag stellen und der wird dann wieder bearbeitet, wenn wieder 10 Jahre meinethalben vergangen sind. Sodass man in einem Fort hinter den Bedürfnissen hinterherhinkt, sodass dann der idiotische Zustand eintritt, dass Leute, die endlich eine große Wohnung haben, die schon gar nicht mehr brauchen, weil dann die Kinder möglicherweise schon aus dem Haus sind. Und diese Leute blockieren dann wiederum die großen Wohnungen. Also durch diese Wohnraumlenkung entsteht nachher auch ein sehr desolater Zustand, der eigentlich an den Bedürfnissen der Leute oftmals vorbeigeht. Also das ist die städtische Wohnraumlenkung. Dann gibt es aber auch noch eine Wohnraumlenkung durch den Betrieb. Wenn jemand in einem Industriezweig arbeitet, der staatlich gefördert wird, da kann es ihm passieren, dass er unverhältnismäßig schneller eine Wohnung kriegt. Dass man praktisch Arbeitsbetriebe, die unterbesetzt sind, dadurch attraktiver macht, dass man an den Arbeitsplatz eine Wohnung bindet. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass Leute, die im Arbeitsprozess stehen, dass die in die sogenannte AWG eintreten. Das ist die Arbeiterwohngenossenschaft.
Ja.
Dort arbeiten die Leute dann an Baustellen mit, die leisten dort Aufbaustunden und zahlen auch Geld mit ein und dann bekommen sie relativ schnell eine Wohnung, also nach 3 Jahren eine Neubauwohnung.
Mhm.
Wogegen man über die städtische Wohnraumlenkung so gut wie nie eine Neubauwohnung kriegt. Es sei denn in den Satellitenstädten, die jetzt dort gerade um Berlin herum entstehen. Und das ist also der Bereich, wo Leute im Arbeitsprozess stehen und eine Wohnung suchen.
Mhm.
Kompliziert ist es bei Studenten. Da ist die Wohnungsmisere ganz groß, weil man bekommt mit einem Studienplatz selbstverständlich auch einen Internatsplatz zugewiesen.
Ja.
Doch diese Internate, da gibt es überhaupt keine Einzelzimmer. Das kleinste sind 2 Bettzimmer, die sind winzig. Und dann aber in der Mehrzahl 3- und 4-Bettzimmer. Als ich mal studiert hatte, wohnte ich noch in einem 6-Bettzimmer. Ein Jahr lang. Aber das wird zunehmend abgebaut. Aber 4-Bettzimmer sind durchaus noch die Regel.
Ja.
Und Studenten dürfen überhaupt keinen Wohnantrag stellen. Also die können sich nicht selbst versorgen mit Wohnraum, es sei denn, sie finden irgendwo zur Untermiete ein Zimmer.
Ja, ja.
Darum bemühen sich einige. Und auch in Berlin gibt es so ein Vermittlungsbüro, sodass, ich weiß nicht wie viel Prozent, vielleicht 10%, über so ein Vermittlungsbüro dann auch eine Wohnung für kurze zur Verfügung gestellt bekommen, aber dann immer mehrere Einzimmer.
Und was passiert mit den Leuten, die keine Wohnung bekommen können? Wie junge Leute?
Ja, die müssen bei den Eltern wohnen. Oder aber sie werden in sogenannte Arbeiterwohnheime. Da bekommen sie dann auch einen Platz zugewiesen, aber das ist dann eben auch zu zweit in einem Zimmer.
Mhm.
Oder es gibt natürlich auch dort Leute, die versuchen, sich selbst mit Wohnraum zu versorgen, aber das ist hier anders als die Kracherbewegung. Das ist in der DDR überhaupt nicht möglich, einfach aufgrund, dass dieser Staat völlig anders organisiert ist, dass dort bei organisierten Unternehmungen sofort die Angst entsteht, dass der Staat in Gefahr geraten könnte und dass man dann von der Polizei her unverhältnismäßig scharf reagieren würde.
Mhm.
Also das, was dort an Besetzungen passiert, das kann nur individuell passieren. Also niemals ein Haus, sondern bestenfalls eine Wohnung, die seit langem leer steht.
Ist
das
je passiert?
Ja, das passiert des Öfteren. Und wenn die Leute keinen Wohnraum haben und eigentlich auf einer Warteliste stehen und nachweisen können, dass die Wohnung längere Zeit leer stand und dass die Wohnung nicht besonders attraktiv ist, also eine Neubauwohnung könntest du grundsätzlich nicht besetzen.
Ja, ja.
Aber wenn du eine Altbauwohnung besetzt, die längere Zeit leer stand, dann kannst du das Glück haben, dass du drin bleibst. Aber du musst dann eine Wohnung besetzen, die auf keinen Fall größer ist als der dir zustehende Wohnraum. Also wenn du allein bist, könntest du bestenfalls ein Zimmer mit Küche besetzen.
Ja, ja.
Und jetzt da diese ganze staatliche Wohnraumlenkung ziemlich mies funktioniert hat, hat man jetzt in Berlin gerade so ein Gesetz vor kurzem rausgebracht, dass die Leute, die an die Stadt eine freistehende Wohnung melden, die seit längerer Zeit durch Schlamperei leer steht, und die Wohnung ist in der für sie zustehenden Größe, dann haben sie ein Recht darauf, diese Wohnung auch zu beziehen. Und dieses Gesetz besteht schon länger, aber es wurde in der Regel früher nicht durchgeführt.
Mhm.
Man hat dann denen gesagt, ja, die Wohnung, die steht zwar leer, aber damit haben wir schon lange was vor. Man hat die Leute also praktisch damit ins Boxhorn gejagt.
Mhm.
Und daran hat sich jetzt wohl einiges geändert, gerade in den letzten Monaten. Also wer so eine Wohnung meldet, hat auch relativ große Chancen, eine Wohnung zu bekommen. Im Übrigen sieht die Situation in der DDR natürlich auch dadurch anders aus, dass Spekulationen mit dem Boden, mit dem Wohnraum nicht möglich sind. Dadurch, dass alles in Staatshand ist, gibt es keinen Grund, dort Spekulationsobjekte leer stehen und verfallen zu lassen. Da kommt aber sofort ein anderes Problem auf. Dadurch, dass die Planwirtschaft oftmals sehr schlecht funktioniert, weil die einzelnen Stellen schlecht zusammenarbeiten, schlecht koordiniert, dann kommt es auch zu leerstehenden Häusern.
Ja.
Das heißt, dass man eigentlich vorhat, das Haus abzureißen und dort ein neues Haus zu errichten. Aber dann sind die Kapazitäten nicht da. Also entweder die Kapazität, das Haus einzureißen, oder aber die Baukapazität, ein neues dorthin zu stellen. Und dadurch kommt es dann auch zu jahrelangen leerstehenden Wohnungen. Aber die Gründe sind, wie gesagt, andere.
Aber es ist kein vielfaches Problem, dass es manche leerstehende Häuser gibt.
Ist schwer zu überblicken. Mhm. Also ich kannte eine ganze Menge Häuser, die leer standen. Und wo man sich gefragt hat, was soll das eigentlich? Bloß die Konzeption, die dahinter steht, ist eben eine andere. Man kann es auch schwerer bekämpfen als hier. Man kann es auch schwerer habhaft machen. Wenn man das sagt, dann sagen die, ja, das tut uns ja selber leid. Und solche Argumente hört man dann. Mhm. Aber das große Problem, die Kracherbewegung, die hat ja doch zwei Stoßrichtungen. Einmal die, dass Leute mit Wohnraum versorgt werden. Mhm. Und die zweite Stoßrichtung ist die, dass Stadtsubstanz zerstört wird.
Ja.
Und wenn die erste sehr unterschieden ist von der hiesigen, so ist die zweite doch sehr ähnlich. So dass Stadtsubstanz zerstört wird. Und da ist man in der DDR. Gerade Leute, die da doch ihr Interesse ransetzen und darunter auch leiden, die sind da wesentlich hilfloser. Da kann man eben nicht in Bürgerinitiativen gegen angehen. Man hat zwar formal das Recht dagegen, irgendwelche Beschwerden, man kann Briefe schreiben, aber die Briefe, die landen dann im Papierkorb. Und da ist man wirklich, da steht man dabei und hat nicht viel mehr als Depressionen
an diesem Tag. Man ist immer abhängig von Behörden, wie sie...
Ja, und die Behörden, die behaupten eben immer, die argumentieren mit der Ökonomie. Man sagt, wir würden ja, aber wir haben nicht das Geld. Und dann kommen immer so falsche Alternativen, dass man sagt, ja, wir könnten jetzt diese Häuser restaurieren, da würde eine restaurierte Wohnung so und so viel Mark kosten, aber dafür könnten wir zwei Neubauwohnungen bauen. Und mit diesem Argument wären ganz viele Bestrebungen erschlagen, sodass in der DDR diese Tendenz, Satellitenstädte, die völlig unmenschlich in ihrer sozialen Struktur sind, aufwachsen zu lassen, die ist wesentlich stärker als hier. Als man hier im Westen schon kapiert hat, dass diese Wohnsilos unmenschlich sind und es schon große Bewegungen dagegen gab, da befand man sich in der DDR noch in einem wahnsinnigen Optimismus, so können wir unsere Wohnungsprobleme lösen. Und da zeichnet sich auch keine Änderung ab. Das gibt jetzt so ein paar Bauten, die etwas stilvoller sind und auch etwas andere Maßstäbe setzen, aber die sind von vornherein nicht so gedacht, dass die wirklich auch das Bild der Satellitenstädte verändern. Die werden weiter genauso gebaut wie eh und je.
We pauzieren even, want we denken dat het wel een beetje vermoeiend kan worden. We draaien nog wat muziek van Gainsbourg en Syd Barrett. Thank you.
Again. It's no, it's just about, you know, going through it. I mean, if we could cut. Yes, I'm thinking of this. Yes, I am. Town. Tom was the underground. Hold you tight, you're so close, yes you are. Please hold on to the steel rail. Colonel with gloves, drops leeches, he isn't love on Sunday's mail. The fries, Croc Henrietta, she's a mean go-getter, got to write her a letter. Did I wink? Did I wink? King of this, I am yum, yummy, yum, dumb, yummy, yum, yum, yum. Yes, I'm there. Chugging along with a funnel of steam. All the fives, Croc Henrietta, she's a mean go-getter, got to write her a letter.
We gaan weer door.
Ich glaube, dass wirklich das Problem sich stellt, wenn ich jetzt gerade vergleiche zwischen Kreuzberg und Prenzlauer Berg oder Marzahn, also zwischen Ostberlin und Westberlin, dass es bisher nirgends geschafft wurde, eine basisnahe Wohnungspolitik zu betreiben, die wirklich an den Interessen der Bewohner orientiert ist. Einmal kommt es von oben und ist dermaßen mit Sachzwängen belastet, dass man überhaupt keinen Spielraum mehr hat, wirklich menschlich zu bauen und menschlich zu wohnen. Und das andere Mal ist diese Wohnungspolitik natürlich so ins kapitalistische System eingegliedert, dass wiederum kein Spielraum bleibt, weil die Maxime, nach der gebaut und gewohnt wird, das Geld ist, sodass wiederum der Bürger zu kurz kommt. Und mit dem Problem fertig zu werden, ich glaube, das wäre wirklich die Aufgabe, darüber auch mal nachzudenken. Also neben dieser aktiven Engagement der Instandbesetzung, ja, müsste man sich wirklich auch mal an der Basis Gedanken machen, wie dieses Problem insgesamt gelöst werden kann. Dass man aus diesem Teufelskreis rauskommt.
Glaubst du, dass auch in Berlin, in Ost-Berlin, die, alle Bürger dasselbe meinen, dass sie über diese Sache?
Sicher nicht. Ich meine, der in der Vorstadt wohnt, in einer sehr schönen Wohnung, denkt anders darüber als der im Prenzlauer Berg im dritten Hinterhof wohnt und den ganzen Tag keine Sonne bekommt. Für den einen brennt das Problem auf den Fingern und für den anderen ist das Problem individuell gelöst. Insofern gibt es da schon Interessenunterschiede. Und dann gibt es natürlich auch noch den Unterschied, dass der in Ost-Berlin im Hinterhof wohnt, dass der mit wesentlich weniger Ressentiments der Neubauwohnung in so einem Betonghetto entgegensieht, als derjenige, der schon dort 5 Jahre wohnt und die ganze Sinnlosigkeit einer solchen Baukonzeption schon 5 Jahre durchlebt hat.
Mhm.
Also in Ost-Berlin ist für viele Leute eine Neubauwohnung, selbst in so einer Vorstadt, ne, noch ein Traum, dem sie entgegenhoffen.
Aber wie glaubt die, der Bürger, dass eine solche Situation zu lösen ist? Oder wie denkst du das?
Ich glaube, der Bürger, der stellt sich die Frage in der Weise vielleicht noch nicht. In den Neubaugebieten, da fragt man dann oft pragmatisch. Zum Beispiel, da gibt es dann diese Konzeption, man fängt an und entwirft einen Plan, die Architekten. Und diese Pläne, die enthalten dann Freizeitzentren und Gaststätten. Und dann beginnt man zu bauen und merkt, das Geld reicht nicht. Und wir brauchen unbedingt Wohnungen. Sodass am Ende noch ein Hochhaus dazwischen gesetzt wird, wo eigentlich ein Spielplatz hin sollte oder wo eigentlich so eine kleinen Cafés hin sollten. Und nachher dann, wenn die Leute dort wohnen, dann beginnen sie, glaube ich, langsam erstmal Sensibilität dafür zu entwickeln, was ihnen hier eigentlich verloren geht.
Was sagt man dann? Das ist die Schuld der Behörden oder das ist unsere eigene Schuld?
Nee, ich glaube schon, dass man dann eher die Schuld bei den Behörden ansiedelt, weil die eigene Schuld kann es deshalb nicht sein, weil ja der Bürger danach kaum befragt wird. Aber ich sag ja, der Angriff, den man dann verbal gegen die Behörden artikuliert, der wird dann sofort wieder erstickt mit dem Argument, wenn wir das gebaut hätten, dann würdest du hier gar nicht wohnen. Dann wäre für dich gar keine Wohnung da. Und insofern neigen die Leute, glaube ich, dann eher zum Fatalismus als zu einer konstruktiven Haltung in dieser Frage.
Und was findest du von Instandbesetzung in Holland? Hast du viel davon gehört? Wie ist die Bericht geben?
Ja, durch Freunde, weil ich Freunde in Holland habe. Dadurch war ich darüber relativ gut informiert. Und jetzt eben, dadurch, dass ich in Kreuzberg wohne, bin ich ja aus größter Nähe damit konfrontiert, weil dort ist jetzt wirklich in den letzten Monaten gerade ein so starkes Anwachsen dieser Bewegung in fast keiner Straße, wo keine Plakate hängen.
Aber die Berichtgebung in Ost-Berlin ist schlecht über Instandbesetzung, oder?
Ja, vor allen Dingen auch halbherzig. Man hat damals, als es zu den großen Krawallen im Dezember kam, hat man in Ostberliner Zeitungen über die Polizeiaktion sich empört.
Die Polizeiaktion
in West-Berlin, ja. Und man hat den Polizeistaat kritisiert. Wobei das natürlich eine ganz fragwürdige Haltung ist, wenn man sich vorstellt, dass in Ost-Berlin sich Leute gegen eine verfehlte Wohnungspolitik zur Wehr setzen würden, dann wären die Ausschreitungen der Polizei um Vielfaches härter als in West-Berlin. Insofern können sich die instand besetzer nicht können die Instandbesetzer nicht mit einer Lobby in Ost-Berlin argumentieren, und das sind wirklich sehr verschiedene Dinge. Und auch die Information, die Sachinformation in Ost-Berlin über die Instandbesetzung ist sehr einseitig.
Mhm.
Man kritisiert in Ost-Berlin das Spekulantentum, weil das wirklich ein Problem ist, was den Osten nicht betrifft.
Ja,
insofern
ja.
kann man darüber meckern.
Ja, ja.
Aber der andere Aspekt, Stadtsubstanz zu erhalten, der fällt völlig unter den Tisch, weil das das eigene Problem ist und darüber möchte man nicht reden.
Aber man kritisiert nicht die Kabbalisten nur, die Polizeistaat oder wie es möglich ist, dass es Spekulationen gibt oder so. Was sagt man über die Kabbalisten?
Da wird wirklich, man redet dann viel über die systembedingten Antagonismen im Kapitalismus.
Mhm.
Und dann redet man darüber, wie der Kapitalismus wieder mal sein wahres Gesicht zeigt, indem er dort Polizeiaktionen startet. Aber man berichtet nicht über die Breite des Problems. Man lässt zum Beispiel auch nicht wirklich die Kracher zu Wort kommen, sondern man berichtet darüber mit dem Ziel, Selbstdarstellung eigentlich zu betreiben. Insofern, um vielleicht auf das Zentrum dieser Frage mal zu antworten, die Instandbesetzerbewegung in West-Berlin ist kaum befruchtend für die Wohnungsmisere in Ost-Berlin. Es sei denn, dass Leute einfach in Ost-Berlin durch Freunde und durch Berichte, in Ost-Berlin wird ja auch Westfernsehen und Westradio gehört, dass man dort sensibilisiert wird, einfach für die Zerstörung von Altbausubstanz. Und da gibt es auch eben Leute, die das schriftstellerisch sehr stark in Angriff nehmen, die darüber einfach berichten, über das Milieu, das auch zum Beispiel der Günther Kunert, ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist, das ist ein Schriftsteller aus der DDR, der jetzt für 2 Jahre in Westdeutschland lebt. Er hat da so einen befristeten Aufenthalt genehmigt bekommen. Und der schreibt gerade über Prenzlauer Berg, über das Altbaugebiet, das etwa dem Kreuzberg entspricht in West-Berlin. Also das sind so ähnliche Strukturen.
Mhm.
Prenzlauer Berg und Kreuzberg.
Die Lösung, die die Kabbalisten wählen, hier in Holland oder in West-Berlin, das glaubst du nicht, dass das einige Perspektiven gibt?
Einige Perspektiven sicher, aber ich würde mich scheuen, das als Lösung zu bezeichnen.
Ja, ja.
Ich glaube, dass das ganz Wichtige daran ist, dass das Problem wirklich ins öffentliche Bewusstsein getragen wird. Aber mein Anliegen wäre da wirklich, dass die Kracher sowas versuchen, mit ihren Aktionen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Tot zover Persoon uit Oost-Berlijn. We draaien nu nog wat muziek. En daarna komt er een klein stukje over hoe het vanmiddag bij Kistenmaker is gegaan. Thank you.
blessings you'd have to give. Another demonstration like you did, and hurt yourself again.
Maatschappelijke discussie die vanmiddag heeft plaatsgevonden. Dat is georganiseerd door een aantal mensen uit de Pijp en uit Amsterdam-Zuid. En ze hadden het plan om een brede maatschappelijke discussie te houden in de en daarvoor aan te spreken degenen die met kernenergie direct te maken hebben. Omdat tot nu toe dat soort mensen altijd buiten schot zijn gebleven. Ze hadden voor deze discussie uitgenodigd Jonkheer de Brouw, ingenieur Storm van Leeuwen en de heer Kistenmaker. Wat Kistenmaker precies allemaal op zijn geweten heeft, dat weet ik niet. Hij heeft in ieder geval iets te maken met de ultracentrifuge in Almelo. In ieder geval, er zou een discussie plaatsvinden in zijn tuin in Cannenburg. Dat ligt in buiten Veldert. En zij hebben affiches hiervoor laten drukken. En Kistenmaker, de Brouw en Storm van Leeuwen uitgenodigd. Nou, op die uitnodiging hebben twee in ieder geval gereageerd. Dat was Jonkheer de Brouw, die schreef dat hij het een uitstekend initiatief vond. En hij was zeker bereid te komen als de andere twee genodigden ook aanwezig zouden zijn. De heer Kistenmaker vond het echter minder grappig. Want hij was een beetje bang voor zijn spullen en zijn tuintje. Hij heeft een brief gestuurd aan de organisatoren, dat hij beslist niet blij was met deze quasi-interesse voor kernenergie en voor zijn bemoeienissen daarmee. Hij zou echter een aantal weken in het buitenland vertoeven en verzocht de organisatoren om zijn vrouw bij deze actie beslist niet lastig te vallen. Verder verklaarde hij dat hij elke schade die aangericht zou worden aan zijn huis, blenderde percelen, etc., dat hij die in rekening zou brengen bij de organisatoren. Nou, daar is allemaal door van hun kant natuurlijk niet op gereageerd. De discussie zou doorgaan totdat Polak meedeelde dat hij dat het verboden was om op de stoep of in de tuin op de stoep van de heer Kistenmaker die discussie te houden. Er is door de politie toen een ander terrein aangewezen waar die discussie wel plaats mocht vinden. Dat was een eindje verder weg in het buurthuis van de Leijenberglaan. Nou, om 2 uur zou het geheel vanmiddag plaatsvinden. En er zijn een aantal mensen naartoe gegaan. En die konden vertellen dat het hele blok waarin het huis van Kistenmaker zich bevond afgezet was. Door middel van hele grote hoge hekken. En daarachter ME. Er heeft iemand een aantal opnames gemaakt. Laat eerst even een heel klein stukje daarvan horen.
Overal waar wij het grote groep tegen elkaar komen staan, tegen iemand die het alleen zijn we dat tegen 1000 man of 500 demonstraties. En dan zijn we op een gegeven moment in hand kan houden. En vaak zie je ons niet, we zijn er wel, dan worden we op de achteraf gehouden. Bijna iedere demonstratie, maar meer dan 700 mensen bij elkaar komen, wordt de politie daar gehouden. Nou, dan wil je een grote groep bereiken, dan moet je pakken, ben je op de achteraf gehouden. Niet omdat het zulke mensen jonger zijn, maar dan horen ze dat er meer zijn.
Maar jullie staan niet op de achterhand van de
volgende? Ja,